Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home, Ihrer montäglichen halben Stunde für Ihre Geldanlage. Heute mit einem Thema, das sich einige von Ihnen gewünscht haben, Schlagwort Zombie-Unternehmen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir dafür Henning Gebhardt gewinnen konnten, einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands, der heute einen global investierten Mischfonds betreut, nämlich den Millennium Global Opportunities. Wir haben das Thema ein bisschen weitergefasst. Also wir wollen jetzt nicht nur über Zombie-Unternehmen sprechen, sondern auch über andere Unternehmen sprechen, über Unternehmen in anderen Phasen. Und schön, Herr Gebhardt, dass Sie bei uns sind. Nach einigen Jahren jetzt der Nullzinsen und der expansiven Geldpolitik könnte es vielleicht zu einer kleinen Trendwende kommen. Und das hat natürlich, und das wird gerade an der Börse und bei Anlegern diskutiert, Auswirkungen auf die Unternehmen. Fangen wir doch mal mit den Zombie-Unternehmen an, weil das so der Themenwunsch war. Was genau ist eigentlich ein Zombie-Unternehmen?
Ja, morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ein Zombie-Unternehmen zu definieren, ist gar nicht so einfach. Das ist ein Begriff, der irgendwie im Raum schwebt. Aber vielleicht kann man es damit übersetzen, dass es Unternehmen gibt, die im Moment eigentlich schon halbtot sind. Ja, halbtot deshalb, weil sie von ihren finanziellen Strukturen und ihren finanziellen Verpflichtungen so aufgestellt sind, dass sie in der Zukunft möglicherweise Probleme bekommen. Und damit ihr Unternehmen eigentlich in eine schwierige Phase gehen wird oder möglicherweise am Ende das auch nicht schaffen wird, zu überleben. Das heißt, in der Zwischenzeit, wenn sie alle möglichen Dinge tun müssen, um sich erfolgreich aufzustellen und das Überleben zu sichern, aber es kann ein langer, zäher Kampf werden. Und das schreibt, glaube ich, diese Zombie-Unternehmen am besten, Unternehmen, die schon in absehbaren Schwierigkeiten sind.
Und was hätte jetzt eine Steigerung der Zinsen zum Beispiel, was für einen Effekt hätte es auf diese Art der Unternehmen?
Na gut, als erstes einmal sind wir heute, oder es gibt viele Unternehmen, die heute davon eindeutig profitieren. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem deutschen Umfeld, die ganz besonders von sinkenden Zinsen profitiert haben, waren die Wohnungsbauunternehmen, ja, deren Gewinne über die Jahre deutlich gestiegen sind, weil die Zinslasten, die sie zu tragen haben auf ihre Schulden, die sie aufgenommen haben, um Wohnungen zu kaufen, gesunken sind. Wenn jetzt die Zinsen steigen würden, würde das bedeuten, dass natürlich die Zinslast auch wieder steigt. Die Unternehmen müssten viel mehr bezahlen für ihre Verschuldung bzw. viel mehr Zinsen bezahlen. Und das würde am Ende des Tages den Gewinn pro Aktie schmälern, also das Nettoeinkommen. Wir schauen viele Finanzzahlen an. In einigen ist halt die Zinsen nicht enthalten, aber im Nettoeinkommen kommt es halt zu tragen. Und das würde bedeuten, dass Unternehmen, die letztlich de facto einfach arithmetisch das gleiche KGV behalten wollten bei steigenden Zinsen, auf einmal einen niedrigen Kurs haben, weil der Gewinn einfach sinken muss, ja, mit steigenden Zinsen. Und das ist erstmal ein Thema. Ein weiteres Thema ist, dass die Unternehmen, die an der Börse sind, natürlich auch ihre Verschuldungsmechanismen so steuern, dass sie bestimmte Verschuldungsgrade aufrechterhalten wollen. Und wenn die Zinsen steigen, fehlt mir Geld für andere Dinge, das heißt Wachstumsinvestitionen für Umstrukturierung und ähnliche Dinge. Und das heißt am Ende des Tages, dass es schwieriger wird, das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft ausrichten. Man muss viel mehr Geld für die Zinsen ausgeben. Und das ist gerade bei hochverschuldeten Unternehmen ein Problem. Und am Ende des Tages wird das zu einer niedrigeren Bewertung führen, weil die Unternehmen versuchen werden müssen, ihre Verschuldungslast zu tragen.
Wie kann ich das als Anlegerin, als Anleger erkennen? Reicht es da auf die Kapitalstruktur zu schauen oder welche Kennzahlen geben mir da Auskunft oder welche Bilanzzahlen?
Die Kapitalstruktur ist wichtig. Das heißt, man sollte sich bei jedem Unternehmen eigentlich immer anschauen, wie hoch verschuldet ist mein Unternehmen. Es gibt da sogenannte Ratios, also Verhältnisse, die das indizieren, beispielsweise die Nettoverschuldung zum EBITDA. Das ist eine Gewinngröße. Aber es gibt auch andere Bereiche, Themen, die da noch wichtig sind, also beispielsweise Pensionsverpflichtungen, andere Verpflichtungen. Die sind ganz wichtig, um zu gucken, wie ist eigentlich die finanzielle Verpflichtung in der Zukunft. Wie viel bleibt dem Unternehmen dann am Ende über, um ins Geschäft zu investieren und zukünftiges Wachstum oder zukünftige Erfolge zu finanzieren. So, und wenn das relativ eng beieinander ist, eine hohe Verschuldung, ein niedriger Free Cashflow beispielsweise oder aber auch Verluste, dann weiß man, das wird für ein Unternehmen in der Zukunft schwierig, gerade dann, wenn dann halt diese Niedrigkeiten entscheiden.
In dem Kontext wird auch häufig gesagt, ja, das ist auch branchenabhängig. Gibt es da so eine branchenspezifische Ausnahme oder kann man einfach sagen, wenn es gibt eine absolute Größe, ab der es ungesund ist?
Nein, eine absolute Größe gibt es nicht. Also die Schuldentragfähigkeit verändert sich schon von Branche zu Branche. Beispielsweise stabile Branchen wie der Bereich Gesundheit oder auch Ernährung, die jedes Jahr eigentlich solide Cashflows, also freie Mittel ausspucken aus ihrem Unternehmen, können sich eine höhere Verschuldung leisten, weil für sie die sogenannte Visibilität, also die Erwartbarkeit von zukünftigen Erträgen, sehr viel höher ist als beispielsweise von Unternehmen, die jetzt aus der produzierenden Industrie kommen. Mhm. Also Unternehmen, die beispielsweise Stahl oder andere Dinge herstellen. Dort ist es viel schwieriger. Es gibt auch Branchen wie beispielsweise die Technologiebranche, die relativ wenig Verschuldung normalerweise haben. Da bedeutet auch eine hohe Verschuldung, ist dann eher mal ein Warnzeichen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Die meisten Technologieunternehmen haben sogar eher Geld in der Kasse, als dass sie verschuldet sind.
Mhm. Okay, apropos Technologie, bringt mich dann zu den Wachstumsunternehmen, über die wir ja auch dezidiert sprechen wollten, so mal ganz an der anderen Seite der Skala. Was ist da die Besonderheit bei, oder wie definiert man eigentlich so eine Wachstumsunternehmen jetzt? Wir sprechen über Unternehmensstrukturen. Genau, das war jetzt Frage Nummer 1.
Ja, genau, also die typischen Wachstumsunternehmen sind die, die jetzt ein überdurchschnittliches Wachstum relativ zum Gesamtmarkt aufweisen oder beziehungsweise zu Vergleichsunternehmen. Sie sind in der Regel relativ jünger und sind in Branchen, die eine deutlich höhere Dynamik aufweisen. Warum spielt das jetzt hier in dem Kontext vielleicht auch eine Rolle? Wachstumsunternehmen sind in der Regel dadurch charakterisiert, dass sie sehr viel Geld in ihr Unternehmen investieren oder in zukünftiges Wachstum investieren. Das heißt, entweder neue Produkte oder neue Patente oder auch neue Produktionsanlagen. So, und damit in der Regel einen negativen Free Cashflow, also negative Zahlungsbilanz haben und möglicherweise auch, und das haben wir ja auch an der deutschen Börse, ein negatives Ergebnis, also ein negatives Net Income. So, das spielt dann eine Rolle, weil ja in der Zukunft diese Unternehmen sind ja bewertet auf ihre zukünftigen Erträge. Wenn wir jetzt höheres Zinsniveau bekommen, dann müsste man normalerweise davon ausgehen, dass dann auch die Bewertung fällt. So, und manche von diesen Wachstumsunternehmen brauchen den Kapitalmarkt, Kapitalerhöhungen zu machen, um ihr Geschäft zu finanzieren in der Zukunft. Und wenn dann die Gewinne niedriger bewertet werden, würde das bedeuten, dass es für die Unternehmen ebenfalls teurer wird, sich in der Zukunft zu refinanzieren. Also sowohl die hochverschuldeten als auch die stark wachsenden Unternehmen, die insbesondere negative Cashflows aufweisen, würden dann vor eine größere Herausforderung stehen.
Was bedeutet das jetzt für Anleger oder was würden Sie empfehlen? Sollte man dann eher wegbleiben von solchen Unternehmen oder die eigenen Zinserwartungen quasi nochmal mit einbeziehen in die Anlageentscheidung?
Ja, also ich glaube schon, dass Anleger jetzt im jetzigen Zeitpunkt tatsächlich sich darüber Gedanken machen müssen, wie würde mein Unternehmen aussehen, wenn sich tatsächlich das Umfeld einmal ändert. Wir sind es jetzt leider, sind es gewöhnt, über die letzten 20 Jahre sind die Zinsen gefallen. Wir kennen eigentlich steigende Zinsen in dem Sinne nicht mehr und da wir ja jetzt ein Inflationsumfeld haben, was auch ein bisschen neu ist, muss man mit dem Risiko, dass Zinsen zu steigen, durchaus kalkulieren. So, wir sehen es in den USA, wo ja eigentlich auch für den Sommer darauf hingewiesen wird, dass die erste Zinserhöhung kommt. In Europa wird das wahrscheinlich länger dauern, aber ganz ausschließend, dass das auch mal wieder kommt, kann man es nicht. So, und dann lohnt schon mal ein Blick in die Bilanzen oder aber in bestimmte Portale, die auch diese Zahlen schön aufarbeiten, um zu überprüfen, was habe ich denn für Unternehmen? Sind die hochverschuldet? Haben die einen positiven Free Cashflow? Haben die ein positives Gesamtergebnis? Wenn nicht, dann muss man zumindest mal sich eine Fahne setzen und sagen, okay, hier steht ein Risiko, wenn sich das Umfeld ändert. Das hat dann auch eine Auswirkung auf mein Unternehmen und damit meinen Kurs.
Und in die Unternehmen, die sich so in der Mitte bewegen, mit nicht so hohen Verschuldung, mit nicht nur Ausrichtung auf Wachstum, kann man da auch, können Sie da auch was drüber sagen, über die Effekte, die ich im Kopf haben sollte als Anlegerin, als Anleger?
eher interessant ist, dass in solchen Phasen dann mal darauf hingewiesen wird, dass man sich in defensive Unternehmen begeben sollte, ja, oder manche nennen es auch Qualitätsaktien, also solche Unternehmen, die eine niedrige Verschuldung und einen hohen Free Cashflow haben. Das ist auch grundsätzlich nicht so ein falscher Hinweis, denn die Unternehmen, die einen hohen Free Cashflow haben, haben halt die Möglichkeit, auch tatsächlich in ihr Geschäft zu investieren. Denen fällt es einfach wesentlich leichter, ihr Umfeld auszubauen und sich nach vorne zu entwickeln. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus von der deutschen Börse, wo man so diese Jahre der Kampf im Endeffekt auch schön beobachten kann. Also das ist ThyssenKrupp aus der Stahlindustrie. Wenn Sie da die Nachrichten verfolgen, sehen Sie immer, dass da einfach eine hohe Abhängigkeit vom Konjunkturumfeld ist, aber auch die hohen finanziellen Verpflichtungen, die man hatte aus Pensionen und aus Schulden, immer dazu geführt haben, dass sich das Unternehmen eigentlich nur mit mühsam nach vorne entwickeln kann, dass man auch immer wieder umstrukturieren muss. So, und das sind genau solche Branchen, solche Unternehmen, die man sich genauer anschauen muss, wenn man jetzt in ein schwieriges Fahrwasser kommt.
Aber diese Qualitätsunternehmen, also die Value-Unternehmensdiskussion, ich meine, das beobachte ich jetzt auch schon länger, das Comeback wird seit einiger Zeit beschworen und kommt aber irgendwie scheinbar nicht. Liegt das daran, woran liegt das wiederum?
Ja, also da sind wir ja genau, wir sind irgendwo auf der Mitte zwischen Wachstum und Value. Qualitätsunternehmen, die sind eher fast schon dem Wachstumscamp zuzuordnen. Value-Unternehmen, das sind genau diese Unternehmen, wie beispielsweise die ThyssenKrupp, die zwar niedrig bewertet sind, aber aufgrund ihrer Sektorzugehörigkeit und ihres Geschäftsmodells einfach mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sind. Und diese Value-Unternehmen, die kommen immer dann besonders Rampenlicht, wenn die Konjunktur besonders gut läuft. So, und seit Jahren haben wir ja eigentlich eher das Problem, dass wir immer mal wieder über den Konjunkturverlauf diskutieren, über externe Schocks diskutieren, über alle möglichen Herausforderungen. Und jetzt haben wir auch noch das Thema Inflation dazu, insbesondere die Frage, wie funktionieren die sogenannten Supply Chains, welche Preise muss ich eigentlich für Vorprodukte bezahlen. So, und das bedeutet, dass das Leben für gerade diese Titel aus der Produktionsumwelt extrem schwierig sind. Und die befinden sich ja in der Regel in der Value-Kategorie. So, und das ist eine ganz große Herausforderung. Deswegen müsste es schon wirklich draußen herrlichster Sonnenschein sein, damit diese Unternehmen dann im Vordergrund stehen. Deswegen hat sich das Anlegen in letzter Zeit etwas verändert und die Qualitätstitel und eigentlich auch Wachstumstitel haben sich deutlich besser entwickelt.
Und was könnte da eine Veränderung bringen? Also was wäre so ein Signal, dass weil du aus der letzten Reihe nach vorne, oder letzte ist es ja nicht, aber eine der hinteren, nach vorne rückt?
Naja gut, also wir bräuchten schon dann mal ein wirklich einfaches Umfeld für diese Unternehmen. Also keine Herausforderung aus der Supply Chain, ja keine Zinserhöhung, keine Inflationserwartung, all diese Themen. Also keine negativen Inflationserwartungen. All diese Themen müssten sich etwas flüchtigen und eigentlich die Zukunft müsste rosa-rot sein. Das wäre dann, glaube ich, das Umfeld, in dem diese Titel sich wieder deutlich besser entwickeln. Manchmal ist es aber auch eine Phase, wo einfach die Bewertungen sehr stark auseinanderlaufen. Es gibt immer wieder Phasen, wo Wachstumstitel einfach sehr, sehr teuer sind und die anderen Unternehmen sehr, sehr billig. Und dann geht diese Schere, die vorher vielleicht auseinander ist, dann auch mal wieder zusammen. Diese Phase gibt es auch immer wieder. Aber langfristig, gerade in den letzten 20 Jahren, haben wir einfach gesehen, Wachstum ist rar und deswegen wird für Wachstum mehr bezahlt. Und das heißt, die Bewertungen für Wachstumsziele sind höher und auch die Kursentwicklung war besser.
Aber andererseits ist ein Wachstum, insbesondere wenn wir mal in die USA gucken, schon ziemlich teuer im Moment. Also wird ja eher ein Signal dafür sein, dass die Schere wieder zusammengeht, aber rosa-rot ist ja im Moment auch nicht das Umfeld auch nicht.
Was Nein, glauben Sie? Aber man muss sich das schon von Unternehmen zu Unternehmen betrachten. Ja, es ist an der einen oder anderen Stelle viel eingepreist, aber für Unternehmen, die langfristig 20% Wachstum pro Jahr abliefern, da sind natürlich logischerweise auch, Bewertungsaufschläge am Ende des Tages richtig und diese Unternehmen müssen aber natürlich auch ihre Erwartungen erfüllen. Da ist das Risiko, dass wenn da mal die Erwartungen nicht erfüllt sind, dann kann es doch schon auch zu einer großen Situation kommen.
Ich würde mal ganz gerne mit Ihnen über den Primärmarkt sprechen. Also ist ja der Markt für Neuemissionen. Wir haben so eine der, würde ich sagen, aktivsten Jahre, auch dieses Jahr, wie im vergangenen, was neue Unternehmen an der Börse angeht. Da kommt es jetzt gerade so ein bisschen, also es läuft noch, aber meine Frage jetzt an Sie wäre, könnte sich ein Trendwechsel da auswirken, auch auf die Art der Unternehmen und überhaupt an sich an den Primärmarkt? Ist das eine andere Voraussetzung als jetzt bei schon länger gehandelten Werten?
Ja, also ich habe das auch mit Interesse wieder verfolgt. Ich freue mich immer, wenn neue Unternehmen in die Börse kommen. In Deutschland brauchen einfach mehr Unternehmen an der Börse. Aber hin und wieder ist das Umfeld dann nicht so leicht. Und jetzt hat sich scheinbar offensichtlich wieder etwas eingetrübt. Es gibt einfach manchmal Fenster, da ist es leichter für Unternehmen, an die Börse zu kommen. Dann, wenn die Kurse gut gestiegen sind und die Aktionäre positive Erfahrungen gemacht haben, ist es leichter, wenn wir uns erinnern, nach der Corona-Crash, da war es für die Unternehmen einfach gar nicht möglich, das Fenster für IPOs war geschlossen. So, wir haben jetzt eigentlich den Rückenwind vom Kapitalmarkt, aber wir haben auch ein paar Eintrübungen. Wenn Sie nach Amerika schauen, das ist ein sogenannten Spec-Markt angucken oder viele von den Unternehmen, die, ich sage ja, mit viel Fantasie an den Börsen gekommen sind und auch große Erwartungen in den Bewertungen eingepreist waren, an der Ecke ist es einfach schwieriger geworden. Das sehen wir ja auch in Deutschland. Substitute aus der Digitalisierungsumfeld oder aus dem Onlinehandel oder Ähnlichem, die haben jetzt dann doch wieder mal eine schwierigere Zeit, an den Markt zu kommen. Das kann sich auch wieder ändern. Dann, wenn man vielleicht früher die Leute nicht genau wissen, wie sie ihr Geld jetzt wieder neu anlegen sollen, dann guckt man auch mal wieder auf neue Missionen. Und da gibt es immer mal eine Wellenbewegung. Jetzt im Moment scheint es mal wieder schwieriger zu sein. Das Jahr war gut. Warum soll man noch was investieren?
Übrigens, als ich eben aufs Vorjahr referenziert habe, war das natürlich nicht ganz richtig. Irgendwie ist das 2020 so ein schwarzes Loch, das man immer überspringt, gedanklich. Hier ist die erste Frage von der Teilnehmerin. Wie schätzen Sie die Bankwerte einmal weg von dem Neuen hin zu dem eher Konservativen? Was für eine Thematik haben Bankwerte jetzt mit dem Trendwechsel?
Also sollten es Zinssteigerungen geben, sind die Bankwerte natürlich die ersten Profiteure. Gerade in Europa. Die europäischen Banken zahlen einen sehr hohen Anteil, oder nicht einen hohen Anteil ihrer Gewinne, sondern zahlen einen hohen Teil für die Strafzinsen. Das heißt, wenn diese Negativzinsen wegfallen würden, würde das ganz schnell die Banken auf der Ertragsseite deutlich entlasten oder die Ertragsseite sich deutlich verbessern, weil diese Strafzinsen einfach wegfallen. Das ist ein hoher Milliardenbetrag. Das sollte man nicht unterschätzen. Steigende Zinsen haben auch in der Regel erstmal den Effekt, dass sich die Zinsmargen verbessern. Das wäre auch gut für Banken, da die Zinsmargen nicht besonders erfreulich sind, wäre das natürlich ein schöner Nebeneffekt. Auf der anderen Seite ist dann, muss man auch dann das Kreditbuch anschauen, was hat das dann für Auswirkungen dort und welche Aktivitäten gibt es, wenn noch viele Wohnungsbaukredite und so weiter vergeben. So, das ist also ein gemischtes Bild. Ja. Grundsätzlich bin ich kein Freund von Bankaktien, weil sie da langfristig eigentlich immer die Thematik haben, dass Bankaktien wahnsinnig schwerfällt, ihre Kapitalkosten zu verdienen. Und wenn es gutes Wachstum gibt, dann haben sie meist auch noch Kapitalerhöhung, die sie mitfinanzieren müssen. Also das langfristige Bild von Banktiteln relativ zum Gesamtmarkt ist dann eher eins, was schwieriger ist.
Und da wir ja jetzt hier über Einzelaktien sprechen, ist da nochmal ein Unterschied zwischen deutschen Banktiteln und anderen, also ausländischen. Also gibt es da Banken aus Ländern, aus anderen Ländern, die es weitaus einfacher haben?
Ja, also insbesondere in den USA ist es völlig anderes. Ja, da haben wir ganz anderen Wettbewerb, ganz andere regionale Strukturen. Deutschland ist als Bankenmarkt einfach ein extrem schwieriger, weil wir hier immer noch sehr, sehr viele Banken haben. Es gibt sehr viele Volksbanken und Sparkassen, die den Geschäftsbanken, die am Kapitalmarkt gelistet sind, einfach das Leben schwer machen und es schwer machen, Geld zu verdienen. Und wir sind ein Land, was Gebühren bezahlt. Deswegen hier die Gebühren auf ein anderes Niveau zu bringen, wie beispielsweise in Frankreich oder Spanien, ist halt wahnsinnig schwierig. Deswegen ist gerade der deutsche Bankensektor einer der historisch immer sehr, sehr starken Schwierigkeiten.
Also wenn Banken, dann eher USA oder vielleicht im französischen Ausland schauen, da gibt es gibt es ja auch einige
Fragen. Gibt schon die eine oder andere, die da deutlich profitieren würde.
Dann meine letzte Frage an Sie nach Ihrer persönlichen Zinsmeinung. Also für wie realistisch, aber da gehen ja die Meinungen momentan stark auseinander. Die einen sehen die Inflation als nur kurzfristig und sagen, da wird nichts passieren an der Zinsseite. Andere sagen, da sollte was passieren. Was glauben Sie?
Also ich glaube, dass wir tatsächlich das Tal der niedrigen Zinsen langsam durchschreiten. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass es mittelfristig höhere Zinsen gibt. In den USA ist es sehr visibel, dass das passiert. Andere Länder machen es auch, Australien, Kanada, Großbritannien steht kurz davor. Also die Richtung ist eindeutig. Die Frage ist, wann zieht jedes einzelne Land nach? Und ich glaube, da wird Europa relativ spät dran sein. Wir brauchen das hier nach wie vor, auch weil die Staaten sehr hoch verschuldet sind. Das kann ihnen nicht recht sein. Financial Depression ist auch noch ein Stichwort. Eigentlich ist den Staaten recht, dass wir längere Zeit niedrige Zinsen haben, aber gleichzeitig ein bisschen Inflation, weil das die Nominalverschuldung runterbringt. Aber wenn wir etwas höhere Inflation haben werden, werden wir auch demnächst wieder steigende Zinsen sehen, wie weit das gehen wird. Werden wir sehen, ich glaube nicht besonders weit, zumindest in Europa. Und am Ende gibt es immer eine kleine Schere zwischen USA und Europa. Das wird auch nicht zu weit auseinandergehen, aber der Trend ist eindeutig, wir werden irgendwann steigende Zinsen sehen.
Ist es aus Ihrer Sicht eher eine schwierige Phase für Stockpicking oder eher eine einfache?
Nein, es ist ganz klar, dass wir hier dadurch einen gewissen Gegenwind bekommen. Wie gesagt, ich habe es ja schon auch vorhin einmal erwähnt, Unternehmen, die hoch verschuldet sind, haben dann Gegenwind, möglicherweise auch Wachstumstitel. Das kann sich auf die Bewertung auswirken. Also, dass wir hier einen Rückenwind durch steigende Zinsen bekommen, würde ich definitiv nicht erwarten. Es wird dann aber auch von Unternehmen zu Unternehmen abhängen und einzelne Branchen wird sich da besser schlagen als ein Unternehmen.
Also große Herausforderung für die Einzelaktienauswahl. Klar, was anderes in einer Phase mit ausschließlich steigenden Preisen im Wesentlichen. Und an Sie draußen, wenn das genau die Gelegenheit ist, Fragen zu stellen, wenn Sie noch Fragen haben, an Herrn Gebhardt. Und sieht im Moment nicht so aus. Dann danke ich Ihnen sehr. Vielleicht möchten Sie allen Anlegerinnen und Anlegern, die hier dabei sind. Ah, jetzt kommt noch was. Was ist denn Ihre aktuell präferierte Branche im Moment? Was würden Sie sagen?
Ja, also eine präferierte Branche als solches gibt es nicht. Also ich bin schon, und das war ich eigentlich schon immer, eher ein Freund von Wachstumssektoren. Und die können Sie aber in fast allen Branchen finden. Also wenn ich jetzt sage, wenn Sie einfach mal in die Industriebranche gibt, da gibt es so viele Facetten. Da sind zum Beispiel Logistikunternehmen, die positiv von den Trends in der Welt profitieren. Ja, da gibt es Unternehmen, die Sensoriktechnik machen oder Robotics. Da gibt es aber auch welche, die ganz klassische Dinge herstellen und die da große Schwierigkeiten auch mit der Supply Chain haben. Also man muss wirklich eigentlich genau reingucken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, in meiner Karriere noch nicht so viele neue Trends gesehen, die da sich entwickeln, wo sich Industrien verändern, ob das jetzt Telemedizin ist, ja, oder bestimmte Arten der medizinischen Behandlung, oder aber auch in der Digitalisierungsumfeld, alles, was online passiert oder was auch über Smartphones passiert, 5G und Internet of Things, das sind so viele Themen, in denen es wirklich auch möglich ist, sich zu positionieren und langfristig Erfolg zu haben. Auf der anderen Seite, und das muss man einfach sagen, muss man bei einigen Branchen wirklich genau hinschauen. Wie gesagt, Nettoverschuldung ist wichtig. Wie sieht die Cashflow-Lage aus? Wie krisenresistent sind unter solche Unternehmen? Auch das haben wir ja im letzten Jahr alles erleben dürfen. Daraus kann man auch was ableiten, wo die Reise hingeht.
Und dann noch eine Frage dazu. Bevorzugen Sie dann derzeit eher Europa gegenüber den USA oder schauen Sie eher in die USA?
Ja, wir müssen leider sagen, dass die Amerikaner eigentlich im Prinzip solche Themen auch immer wieder besser gemanagt haben. Also gerade wenn wir jetzt auch wieder das Thema Supply Chain anschauen oder Wachstumserwartungen für China, wie wirken sich das vor allem in die Regionen aus, hat dann Amerika da eigentlich immer besser durchgekommen. So, jetzt haben wir aber auch wieder ein Jahr, dieses Jahr, wo die USA deutlich besser performt hat und solche Dinge drehen sich auch immer mal wieder ein bisschen, wie gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe. diese sogenannte Reversion to the Mean, also immer mal wieder ein bisschen auf, dass die Schere zusammenkommt. Das wird passieren, aber leider ist die Erfahrung der letzten Jahre des amerikanischen Unternehmens einfach, auch was das Shareholder-Orientierung anbetrifft, deutlich besser gemanagt sind und dadurch mal ein bisschen die Nase vorn haben. Aber das ist auch eine langfristige Einschätzung. Kurzfristig kann das durchaus mal auch wieder lernen.
Hier kommt noch eine Frage zu den nächsten 5 Jahren in Bezug auf Faktoren, ob Sie da Dinge höher bewerten oder überbewerten würden. Überbewerten würden zum Beispiel mehr Momentum oder mehr Qualität. Also
ja. Ja, das, also ich meine, sowas wie Qualität ist sicherlich ein Stichwort. Also ich meine, Faktoren gibt es ja ganz viele. Ja, also da müsste man sich jetzt angucken, wie die Liste aussieht, aus der man dann auswählt. Aber natürlich ist das Thema Zinsabhängigkeit das eins, das haben wir ja auch besprochen. Das Thema Abhängigkeit von Inflation, auch Inputkosten ist eins. Also das spricht natürlich gerade sind gerade Unternehmen aus dem Produktionsfaktor, die hier kann es durchaus negative Entwicklung geben. Ja, und deswegen ist vielleicht auch weiterhin der Faktor Qualität einer, auf den man achten sollte. Momentum ist ein lustiger Faktor, weil eigentlich ja Momentum bei den Unternehmen sind, die gerade an der Börse und hoch sind. Also und langfristig hat sich dieser Momentum-Faktor eigentlich für Anleger positiv ausgewirkt. Das heißt, man kann schon sagen, man sollte sich immer wieder angucken, was läuft gerade an der Börse und kann ich davon profitieren, ist das nur kurzfristig oder ist das auch ein langfristiger Wechsel in Trends, die ich im Portfolio abbilden möchte.
Ja, und ich denke, oder korrigieren Sie mich, aber ich denke mal, da muss man, wenn man sowas tut, dann immer noch eine zweite Ebene betrachten, nicht nur die einzelnen Unternehmen, sondern tatsächlich auch sozusagen diesen Kontext gerade beim Momentum.
Ja.
Hier kam noch eine Frage, falls Sie eine Meinung zum chinesischen Markt haben, würde der Teilnehmer Sie gerne hören?
Ja, nur ich sage jetzt mal einer am Rand, also investieren in China ist sowieso immer schwierig, weil das Regelwerk und auch die Governance in China eine andere ist, als wir das kennen, als es hier in Europa und USA ist. Aber man muss jetzt mal die nächsten Monate abwarten, wie sich diese, ich sag jetzt mal, die Eingriffe des Staats in das Geschäftsleben auch weiterentwickeln werden. Ob das mit dieser Tagung, die wir jetzt haben, dann vielleicht auch beendet ist, dass wieder ein Abflachen dieser Staatseingriffe kommt, dann hätte der chinesische Markt sicherlich die Chance, sich zu stabilisieren. Sollte es weiter dazu kommen, dass der Staat auch Unternehmen in ihrem Geschäft verändert, was sie ja gerade gemacht haben, dann wird es ein mühsames Unterfangen. Aber ich glaube, grundsätzlich sollte sich jeder überlegen, ob in einem Umfeld, wo Staatseingriffe immer möglich sind, ob er da sehr viel Geld investieren möchte oder ob das dann am Ende vielleicht eine kleine Beimischung ist.
Ja. Und jetzt kommt noch eine schöne Frage zum Schluss, nämlich da möchte jemand noch mal wissen, wie der Fonds heißt, den Sie gerade betreuen, ob Sie da selbst noch mal ein paar Sätze zu sagen können.
Das ist sehr nett, vielen Dank. Das ist der Millennium Global Opportunities. Das ist ein Mischfonds, der viele Wachstumsthemen aufnimmt, die Millennials, deswegen steht es im Namen, das ist eine der größten Bevölkerungsgruppen oder die größte Bevölkerungsgruppe, die in den nächsten Jahren dafür sorgen wird, dass sich viele Geschäftsbereiche verändern werden. Die werden sehr viel Geld erben und auch gleichzeitig sehr viel ausgeben und dadurch werden sich neue Themen entwickeln, das versuchen wir auf der einen Seite darzustellen. Dann ist es ein Mischfonds, sodass wir auch eine Einkommenskomponente haben, teilweise auch der Fixed Income, also Bond-Seite und teilweise auch aus Dividenden, die sehr stabil sind oder wachsen haben, sodass es dadurch dann auch ein Ausgleich im Portfolio möglich ist und die Volatilität hoffentlich etwas geringer ist und wir trotzdem einen guten Ertrag erreichen.
Vielen Dank dafür. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Herr Gebhardt, und allen hier für die Teilnahme und wünsche diesmal auch Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Fonds und natürlich allen viel Erfolg mit der Geldanlage.
Dankeschön.
Tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.